Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Ich habe gerade erfahren, der Podcast zu dieser Sendung ist eigentlich schon fertig. Ich müsste nur endlich die ganzen Dinge sagen, die ich heute sagen will. Na denn, guten Abend. Und damit herzlich willkommen zu Trackback bei Fritz, der Show mit Internet und so, wo es heute natürlich auch um das Video gehen muss, das in der letzten Woche sehr, sehr, sehr stark durchs Netz gereicht wurde. Das ist das Video einer, ja, man weiß nicht so genau, Aktivisten oder Filmer oder Filmaktivistengruppe namens Invisible Children, und es geht um Kindersoldaten in Uganda. Dieses Video ist eine halbe Stunde lang, sehr gut gemacht, hat 65 Millionen Klicks, also Likes auf YouTube gesammelt, ist also wirklich weit rumgereicht worden. Aber zeitgleich sind in dieser Woche auch laute Kritiken, also sowohl an dem Film als auch an der Organisation laut geworden. Da ging es zum Beispiel darum, dass gesagt wurde, ja, die Sachen, die in dem Film dargestellt werden, die sind nicht ganz stimmig, sondern da wurden verschiedene Sachen zusammengefasst, die eigentlich nicht zusammenpassen. Die Leute dahinter, dem wurde so ein bisschen Gierigkeit vorgeworfen, dass sie also gespendetes Geld für sich beanspruchen. Und alles in allem zeigt das sehr schön, es passiert sehr viel im Netz. Das Netz kann mittlerweile genutzt werden, um wirklich eine sehr große Weichreite zu erreichen. Aber es muss auch alles immer irgendwie diskutiert werden. Wir wollen uns dieses Falls heute mal ganz genau annehmen. Eike Kühl kommt von Zeit Online. Er hat einen sehr langen, sehr ausführlichen Blogartikel dazu geschrieben und wird uns heute darüber aufklären, was davon zu halten ist und was das generell vielleicht aussagt über Aktivismus und Filme im Netz. Daneben gibt es natürlich auch noch ein paar andere Themen. Wir reden zum Beispiel über Facebook, das Dinge vor uns versteckt. Es gibt ein paar Extra-Links und Netzmusik. Letzte Woche haben wir euch in dieser Abteilung mitgenommen auf einen kleinen Ausflug in die Indie- und Rock-Szene in Budapest. The Poster Boy haben wir euch vorgestellt. Könnt ihr im letzten Podcast gerne nochmal nachhören. trackback.fritz.de. Und das Internet ist ein toller Ort. Da hat sich nämlich bei uns der Gitarrist vom The Poster Boy gemeldet, Michael Zwecker, und bedankt, dass wir ihn gespielt haben. Und er hat natürlich die Gelegenheit genutzt, um darauf hinzuweisen, dass er da zusammen mit Tonio, dem Songschreiber von The Moog, noch eine neue Band gegründet hat. Bastian heißt die. Wir haben reingehört, es für gut befunden und wollen euch deswegen natürlich den Download nicht vorenthalten. Den findet ihr bei trackback.fritz.de, und hier gibt's ihn als Kostprobe. Bastian, World Doesn't Answer.
My baby.
Trackback.fritz.de heißt das Blog zur Sendung und da findet ihr den Download dieses Tracks. Bastian war das mit World Doesn't Answer.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die durchs Netz gegeistert sind und von denen wir denken, die mögen euch vielleicht auch interessieren. Präsentiert wird das Ganze gleich von Wayne Schlegel und es geht um Laienleute, die im Netz nicht Journalismus machen. Es geht um eine sehr moderne Zeitung und es geht darum, ob es sich möglicherweise doch gelohnt hätte, zur CeBIT zu fahren.
Die aufregendste Meldung zur Technikmesse CeBIT war für manche Leute der Streik des öffentlichen Nahverkehrs am Eröffnungstag. Natürlich gab es jede Menge neuer Produkte zu sehen, aber echte Spannung wollte sich nicht einstellen. Selbst der Websiety-Teil, bei dem es ausschließlich um Netzneuigkeiten gehen soll, war wohl nicht so prall. Zumindest hat Fiete Stegers im Hyperland-Blog die Veranstaltung als wechselnde Bühnenbesetzung von Anzugträgern zum Austausch von Allgemeinplätzen umschrieben. Ihr habt also nichts verpasst. Bei der englischen Zeitung Guardian könnt ihr jetzt schon bei der Entstehung der aktuellen Ausgabe dabei sein. In einem Experiment stellen die Macher alle geplanten Themen in einer stets aktuellen Tabelle ins Netz. Auch der eingeplante Autor des Artikels steht samt Twitter-Name mit drin und kann so direkt von Lesern oder Tippgebern angesprochen werden. Ein schönes Beispiel dafür, dass das Internet für klassische Medienunternehmen nicht nur eine Bedrohung ist, sondern die Chance, sich neu zu erfinden und auszuprobieren. Wenn es um Netz und Journalismus geht, wird häufig darüber diskutiert, ob das, was Netzbewohner tun, wenn sie bloggen oder schreiben, sich schon Journalismus nennen darf. In einem aktuellen Rechtsstreit kämpft ein Forenbetreiber für das ganze Gegenteil. Wie Spiegel Online schreibt, will er eben kein Journalist sein, sondern das sogenannte Laienprivileg in Anspruch nehmen. Wer Laie ist, muss nämlich Informationen, die er im Internet verbreitet, nicht aufwendig nachrecherchieren. Etwas, das wohl die meisten von euch auch für sich in Anspruch nehmen würden. Lulzsec war eine Hackergruppe, die im vergangenen Jahr durch viele Einbrüche und Angriffe im Netz bekannt wurde. Jetzt sollen einige Mitglieder der Truppe festgenommen worden sein. Wie unter anderem die Taz schreibt, soll die Festnahme ermöglicht worden sein, weil der Chef der Truppe für das FBI gearbeitet haben soll. Der Mann hinter dem Pseudonym Sabu soll mit den Entwicklern kooperiert haben, nachdem er wegen einer Unachtsamkeit aufgeflogen war. GIFs sind die kleinen bunten animierten Bildchen, die ihr auf Witz-Webseiten, Facebook und eigentlich auch sonst überall im Netz findet. Dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzen kann, zeigt das Video The History of the Animated GIF. Darin lernt ihr nicht nur, wo das GIF herkommt, wie es früher aussah und warum es eine Zeit lang außer Mode war. Euch wird außerdem am praktischen Beispiel vermittelt, wie aus einem Dateiformat eine neue Form der Fotografie wurde. Haltet ihr Kleinkinder für kleine süße Fratze, die ihr knuddeln wollt? Oder seht ihr sie eher als fiese Mini-Monster, die alles vollschmaddern und zusammenschreien? Wir müssen euch mitteilen, dass letztere Interpretation der Wahrheit erstaunlich nahe kommt. Aber es ist noch schlimmer. In Wirklichkeit verbergen sich hinter den unschuldigen Fassaden böse Aliens, die unseren Planeten mit Stickstoff fluten wollen. Der Beweis ist ein Buch namens My Little Golden Book About Zog, in dem euch die ganze fürchterliche Wahrheit ausführlich erklärt wird.
Ich wollte es ja auch erst nicht glauben, aber es ist wirklich, wirklich sehr eindrücklich. Guckt es euch mal an, trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der immer noch nicht so genau weiß, was er davon halten soll. Guten Abend. In der letzten Woche gab es auf YouTube einen Hit, könnte man sagen, ein Video, das echt weit rumgereicht wurde. Es gab es vorher schon auf Vimeo, aber auf YouTube ist es sozusagen erst richtig groß geworden. Angeblich, also wenn die Klickzahlen stimmen, die man darunter sehen kann, haben es 65 Millionen Leute total toll gefunden. Und es geht in dem Video um ein sehr ernsthaftes Thema, nämlich um Kindersoldaten in Uganda. Und es ist aber sehr, sehr, sehr gut produziert, sehr aufwendig und nimmt einen wirklich mit. Es fängt ungefähr so an.
Right now. There are more people on Facebook than there were on the planet 200 years ago. Humanity's greatest desire is to belong and connect. And now we see each other. And this connection is changing the way the world works.
Und dann geht es weiter und die Idee dahinter ist halt, dass das Internet möglicherweise helfen kann, dieses Problem, dass es da einen Diktator namens Kony gibt, der Kindersoldaten heranzieht oder kidnappt, dass man das per Netz quasi klären kann. Dann ist nicht nur dieses Video rumgegangen, sondern auch die Kritik daran. Es gab nämlich unglaublich viele Leute, die gesagt haben, naja, also die Organisation dahinter ist nicht ganz und das Video ist eigentlich auch nicht so ganz und überhaupt. Ein sehr komplexes Thema, das ich jetzt mit Eike Kühl besprechen möchte. Er schreibt nämlich für Zeit Online einen Blog, wo es um Netzfilme geht und hat sich auch mit diesem Video ganz ausführlich beschäftigt. Hallo Eike.
Hallo.
Kannst du noch mal kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben, also es gibt möglicherweise noch ein oder zwei, zusammenfassen, worum es da genau in der halben Stunde geht, die das ganze Ding ja doch dann dauert?
Ja, also Kony 2012, da geht es prinzipiell um die Geschichte von Joseph Kony, der seit rund 25 Jahren die Rebellengruppe LRA in Uganda leitet und dabei natürlich jede Menge Kidnapping, Vergewaltigung etc. hinter sich hat. Und dieses Video ist entstanden von einer Organisation, Invisible Children, eine Non-Profit-Organisation in den USA, die damit mit diesem Video Joseph Kony stoppen wollen. Also sie haben ein ganz klares Ziel. Sie wollen bis 2012 diesen Mann hinter Gitter bringen. Und das Video zeigt dann eben an einem Beispiel, an einem Jungen namens Jacob, dessen Familie damals ums Leben kam von Joseph Kony. Die zeigen, wie,
also
die wollen darauf hinweisen, genau.
Okay, und wird einfach erzählt, wie der jetzt lebt.
Richtig, und es geht vor allem darum, dass die Leute sich engagieren, dass sie ein sogenanntes Action-Kit kaufen und dann am 20. April diesen Protest dann im Netz anhand dieses Videos auf die Straße bringen, Poster anbringen, Sticker anbringen und damit ja Awareness oder Bewusstsein für diese Person erzeugen.
Das heißt, dieses Action-Kit, da sind dann halt diese Poster und Sticker drin oder was? Und
genau.
Das Geld sozusagen kommt dann, das ist genau die eine Frage. Wie es immer im Netz eigentlich ist, wenn etwas sehr erfolgreich ist, kommen dann auch gleich die Kritiker. Mhm. Und in diesem Fall ging es vor allem um zwei Sachen. Das eine war das Geld dieser Organisation Invisible Children. Da wurde der Vorwurf gemacht, naja, da ist ja nur ein Drittel des Geldes, das die einnehmen, kommt tatsächlich der guten Sache sozusagen wirklich zugute. Ist das wirklich wahr? Und wenn ja, ist das schlimm?
Genau, das kam dann relativ schnell, also es hat so 2 Tage gedauert, bis sich dann tatsächlich so die erste Kritikwelle geformt hat. Und dann kam heraus, da es sich ja um eine NGO handelt, dass die Spenden oder beziehungsweise ihre Spendenpolitik offenlegen müssen, dass tatsächlich nur rund ein Drittel direkt in Direkthilfe nach Uganda geht. Der Rest ist als Organisationsarbeit, als Filmarbeit, als Lobbyarbeit angegeben. Und das hat natürlich für Kritik gesorgt, weil ein Drittel ist für eine Hilfsorganisation relativ wenig in Direkthilfe. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt für diese Organisation, für Invisible Children, spende, wo geht denn eigentlich mein Geld genau hin? Mhm. Und die Macher haben inzwischen auch reagiert, also auf diese Kritik dann auch reagiert, hat ungefähr einen Tag gedauert und haben halt gesagt, okay, ja, stimmt, das ist richtig, es ist nur ungefähr ein Drittel, aber von diesen anderen 2 Dritteln machen wir halt neue Filme, versuchen wir neue Aktionen zu starten, sondern dass im Endeffekt mehrere dabei rauskommt als vorher. Das ist so die Argumentation.
Okay, das könnte man sich dann auch reintun und sagen, so, okay, ich entweder spende dieser Organisation und sage, ich finanziere quasi Öffentlichkeitsarbeit für solche Themen oder ich spende halt einer anderen Organisation und sorge dann dafür, dass es direkt da ankommt. Dann gab es der zweite große Kritikpunkt war, dass der Film selber zwar sehr professionell produziert ist und ich sage mal auch auf die Tränendrüse ordentlich geht und das aber so wirklich geschickt macht, aber faktisch sich nicht ganz daran hält, was wirklich am Start ist. Ist das wahr?
Das ist richtig. Also Kony an sich, die Person Joseph Kony, wurde schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Es gibt sehr viele Experten, Afrika-Experten, die sagen, er befindet sich überhaupt nicht mehr in Uganda, dass auch seine Armee sozusagen, seine Rebellentruppe schon länger nicht mehr wirklich aktiv ist und dass diese dieses Video sozusagen von eigentlichen Problemen ablenkt, indem sie den Fokus auf Joseph Kony setzen. Das ist tatsächlich richtig, kann man so sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob es den Machern des Videos tatsächlich darum geht, Joseph Kony festzusetzen oder vielmehr generell Bewusstsein auf diese Region. Und das ist, glaube ich, das, was im Rahmen der Debatte dann auch rauskommt, dass die Macher tatsächlich diese Person brauchen. Es ist immer einfacher, wenn man in so einem Video eine direkte Person hat, dem Ganzen ein Gesicht gibt, und sagen jetzt, wir wollen irgendeine namenslose, gesichtslose Rebellengruppe stoppen. Das ist also ganz clever gemacht von den Machern sicherlich. Aber natürlich geht es dann von der eigentlichen Situation in Uganda ein bisschen weg. Ja.
Also das heißt, um es kurz zusammenzufassen, würdest du sagen, du würdest den Machern nicht Bösartigkeit unterstellen, sondern sagen, es ist eher so eine etwas diskussionswürdige Herangehensweise, aber mit dem ernsten Vorsatz, Problembewusstsein zu erzeugen.
Das auf jeden Fall, ja. Also die Macher haben sicherlich eine Politik, die dahinter steckt. Ja. Es ist ein Kampagnenvideo, die wollen etwas erreichen. Sie wollen, dass die Leute spenden, dass sie T-Shirts kaufen, was auch immer. Aber ich glaube, dass die Organisation auch schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie auch andere Projekte dort haben. Also die haben auch schon Schulen dort in Uganda errichtet. Sie waren da aktiv, auch als Hilfsorganisation. Und das ist, glaube ich, auch die generelle Stimmung im Netz einfach, dass viele Leute sagen, ja, aber die Idee ist ja gut. Und was da letztendlich dahinter steckt oder die politischen Motive der Macher, da geht es auch um Lobbyarbeit und genau. Das ist halt, das muss diskutiert werden und das wird diskutiert und das ist das Interessante.
Das wird in der Tat diskutiert. Guckt euch mal an, lest euch auch die Artikel dazu durch. Links dazu gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und nachdem wir über dieses spezielle Video gesprochen haben, möchte ich gleich mit dir, Eike, nochmal über gesamt sozusagen Videokampagnenfahren im Netz sprechen. Vorher aber ein kleiner Titel, der auch aus dem Netz kommt, von Armed Cyberdelian Symphony of Ages.
Thank you.
Cyberdelian Symphony of Ages von Arndt hier bei Trackback auf Fritz. Kommt vom Netlabel Raw Metroid und könnt ihr euch gerne runterladen. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wir sprechen gerade hier über das Video, das in der letzten Woche durchs Netz gegangen ist. Kony 2012, ein Video über einen ugandischen Diktator, der Kindersoldaten rangezogen hat und gekidnappt hat. Und haben festgestellt, also an der Ausführung des Videos, da gibt es ein bisschen was zu mäkeln, aber generell kann man den Machern keine Bösartigkeit unterstellen und es gibt ein Problem dort in Uganda. Bei mir zu Gast ist Eike Kühl, der für einen sehr langen Artikel geschrieben hat darüber bei Zeit Online in einem Blog. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, jetzt habe ich in diesem Moment den Namen vergessen, Netzfilm?
Blog.
Netzfilmblog, genau so heißt es. Das heißt, du beschäftigst dich auch ein bisschen ausführlicher mit dem Thema. Und jetzt habe ich genau zu diesem Film so ein schönes Meme-Bild bei Facebook gesehen, wo so halt diese Macher drauf waren und dann stand drunter so, ja, irgendwie 99% aller User glauben jeden Quatsch, den sie im Netz sehen. Und jetzt könnte man diese ganze Kony-Geschichte aus zwei Perspektiven betrachten. Die eine ist, ja, das ist tatsächlich so, also Netz funktioniert heute genauso wie Fernsehen, du musst nur erfolgreich genug sein, dann kannst du jeden Quatsch irgendwie an den Mann bringen. Die andere ist, man könnte sagen, nee, das Netz hat im Gegensatz Selbstreinigungskräfte, weil diese ganze Diskussion gibt es ja und es ist auch sehr schnell sozusagen, sind die Dinge ins Licht gekommen, die es da zu kritisieren gibt. Welcher Interpretation dieses ganzen Vorfalls würdest du eher anhängen?
Ich sehe das ganz ähnlich, dass diese Diskussion gerade auch im Rahmen dieser Kony-Aktion gezeigt hat, dass es ganz anders als im Fernsehen sehr viel schneller und sehr viel einfacher ist, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja? Es hat, glaube ich, 1 oder 2 Tage gedauert. Da hatte das Video erst so 10, 12 Millionen Views. Das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Aber dann hat sich angefangen, dass Experten, dass interessierte Blogger recherchiert haben von sich aus. Und dann diese ganzen Sachen, diese etwas Unstimmigkeiten über diese Mache, über die Organisation dahinter ans Licht gebracht haben. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass jetzt trotz 60 Millionen Views sich trotzdem so eine gewisse Gegenbewegung oder einen Diskurs gebildet hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Fernsehen, im klassischen Fernsehen einfach nicht möglich ist, dass sich so viele Nutzer gleichzeitig und spontan mit diesem Thema auseinandersetzen.
Da hat das Netz also auf jeden Fall einen Vorteil. Das ist ja so Netzfilmblog, wie gesagt. Das heißt, du hast doch schon den ein oder anderen Film im Netz gesehen. Jetzt haben wir am Anfang auch da kurz reingehört. Das klingt ja alles irgendwie so sehr, sehr überprofessionalisiert. Also und gedrückte Stimme und Sounds sind damit verarbeitet. Gibt es da mittlerweile so ein Erfolgsrezept, wie so Filme, die im Netz rumgereicht werden, erstellt werden?
Ja, du sagst schon ganz richtig. Ja, das Video hat natürlich einige Elemente, die sehr viele erfolgreiche Viralvideos zeigen. Es hat eine große Emotionalität, ist sehr professionell produziert, es hat so diese gewisse Hollywood-Mentalität, es wird ganz klar in Gut und Böse unterteilt und es hat auch einen gewissen Empörungsfaktor und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass Leute zum einen denken, ja, das ist ja ein wichtiges Thema und das berührt mich, das finde ich gut, aber gleichzeitig sagen andere Leute, das ist ja, wie will man denn bis zu Ende des Jahres so einen Rebellenführer denn überhaupt ja festnehmen? Indem ich jetzt hier in Facebook auf Like klicke, kann es ja nicht sein. Aber gleichzeitig sind es natürlich auch Leute, die das auch wieder weiterverbreiten. Und das haben die Macher ganz geschickt gemacht. Und das sind, glaube ich, auch generell für andere virale Videos. Es gab ja auch, wenn man jetzt bei Organisationen oder bei NGOs bleibt, Greenpeace hat das in der Vergangenheit immer wieder gemacht, das ganz ähnlich funktioniert. So zum einen über die Empörung, zum anderen über Emotionalität erzeugen beim Nutzer.
Jetzt haben wir sozusagen, also in beiden Fällen auf jeden Fall ist irgendwie Empörung da und Weiterverbreitung. Glaubst du, dass tatsächlich sozusagen dann letztendlich was dabei rumkommt? Also im Sinne von einer Auswirkung, ich sage mal Anführungszeichen, in der echten Welt? Oder glaubst du, es bleibt dabei, dass Leute Like klicken und sich dann toll fühlen?
Das ist natürlich die große Frage. Viele sagen, okay, 60 Millionen Facebook-Views machen gar nichts. Die anderen sagen, ja okay, wenn jetzt von diesen 60 Millionen 1 Million Spenden kommt zum Schluss bei dieser Organisation mehr raus als vorher. Und selbst wenn dann, wir haben es schon angesprochen, von diesen 10 Millionen, die sie vielleicht einnehmen, nur ein Drittel letztendlich nach Uganda geht, ist es immer noch ein Drittel mehr als vorher. Daher kann man durchaus sagen, ja, aus Sicht der Macher hat sich die Sache sicherlich gelohnt und es wird etwas dabei herauskommen. Ob das natürlich dann den Leuten in Uganda oder den Kindern tatsächlich hilft, da ist es, glaube ich, zu früh. Das zu sagen, muss man mal abwarten, vielleicht auch, was die Macher dann im Laufe des Jahres noch sagen. Vielleicht sagen sie ja, wir haben jetzt schon 10 Millionen eingenommen, wir stecken das jetzt in unsere Schule oder so. Ja. Da. Und dann werden einige der Kritiker sicherlich auch verstummen.
Also um selber informieren kommt man auf jeden Fall nicht drum rum. Letzte Frage ist jetzt dieses Video, also bei allem, über das wir sprechen, sozusagen, ist ja eine wirklich große Professionalisierung zu merken. Geht das überhaupt noch, dass man heutzutage sozusagen das macht, wofür das Internet berühmt geworden ist? Nämlich, ich bin eine einzelne kleine Person mit meinem Handyvideo und mache jetzt so ein super Viralvideo und kann meinen Grund da an alle Millionen Leute bringen?
Ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann würden wir nur noch virale Videos sehen. Dann würde jeder seine Sache aufnehmen und würde das irgendwie erfolgreich machen. So einfach ist es dann doch nicht. Mhm. Es gibt sicherlich im Internet gerade diese ungewollten viralen Videos sozusagen, die dann, weil sie einfach absurd sind, weil sie super lustig sind, dann verbreitet werden und Millionen von Views generieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganz professionelle Industrie, die sich darauf konzentriert, diese Videos zu produzieren. Und das auch mit sehr viel Geld machen und mit sehr viel Zeit da investieren, schon in der Vorbereitung versuchen, was kommt gut an bei den Internetnutzern, was kommt vielleicht nicht so gut an, und darauf basierend dann das Video für ihren Auftraggeber machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass viele virale Videos natürlich auch Publicity-Videos sind oder sogar Werbevideos sind. Das heißt, sie wollen immer was hinten raus von den Nutzern haben.
Okay, das merken wir uns auf jeden Fall, dass wann immer ein Video sehr, sehr, sehr gut aussieht, wir uns überlegen, wer will möglicherweise davon profitieren. Ansonsten könnt ihr euch über die ganze Kony-Geschichte gerne nochmal den Artikel von Eike Kühl durchlesen. Den gibt's bei Zeit Online, Link dazu im Blog zur Sendung. Und darin sind ja wiederum auch die Links zu den ganzen anderen Diskussionspunkten. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und
danke.
Viel Spaß noch.
Fritz. Podcast. Markus Richter, Trackback.
Und ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Man nehme eine Prise Ambient, eine Prise Metronomy und einen leicht leiernden Plattenspieler und schon hat man Ram Hoss, hier gehört mit Heart. Die Platte dazu heißt Pricks Quills, steht schon seit Ende letzten Jahres zum Download bereit, ist uns möglicherweise deswegen durchgegangen, weil sie bei 23 Seconds erschienen ist und das Netlabel. Das hat so unheimlich viel Ausstoß, dass man da schon mal was übersehen kann. Aber wir haben es ja zum Glück noch gesehen. Ram Hoss, wie gesagt, mit Heart. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Es geht hier häufig um Facebook. Und es geht auch häufig darum, warum Facebook nervt und dass man nicht so richtig damit zu tun haben will, zumindest manche Leute. Und das fasst Marcel Wichmann in seinem Blog-Eintrag so zusammen. Jeder kann Facebook scheiße finden, es verurteilen, dass sie mit vermeintlich privaten Daten Geld verdienen, sich dort abmelden und dann via Google nach Alternativen suchen. Aber es geht auch anders. Marcel hat nämlich in seinem Blogartikel einen Nervstatus von Facebook beschrieben, der mir irgendwie bekannt vorkam, der so fast, habe ich den Eindruck, ein Lebensgefühl beschreibt, dass mehrere Leute ereilt hat, die es noch nicht in Worte formuliert haben. Wir werden ihn mal genau befragen, was er da jetzt mit meint. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend, moin.
So, Facebook nervt dich anscheinend und anscheinend, weil sie irgendwas vor dir verstecken. Was und warum nervt dich das?
Gute Frage. Wäre es wenigstens verstecken, dann wüsste man, dass man irgendwas zu finden hat. Das ist eher so ein generelles Unwohlsein, das daraus resultiert, dass man das Gefühl hat, dass irgendwas fehlt und dass Sachen passieren, von denen man nicht weiß, warum. Und dass die ganzen Informationen, die einem die da zwar zur Verfügung stehen, irgendwo sind, aber immer woanders und immer auf eine andere Art und Weise aufbereitet. Und insgesamt ist es alles arg verwirrend.
Redest du jetzt sozusagen davon, dass die Bedienung von Facebook immer schwierig ist, weil man, sobald man sich irgendwie angemeldet oder eingewöhnt hat, machen sie ein neues Design? Oder redest du davon, dass tatsächlich Inhalte von meinen Freunden zum Beispiel einfach nicht auftauchen?
Ist ja beides das Gleiche im Prinzip. Also die Aufbereitung der Informationen sowohl optisch als auch, auch in ihrer Anzahl. Also das Problem ist ja, dass es irgendwelche Filter gibt, die mich dazu bringen, Dinge zu sehen, die ich dann sehen darf, die ich irgendwie umstellen kann. Und dann sehe ich andere Dinge mit ein bisschen Glück. Und ja, es ist sogar so gesprochen schlecht zu formulieren. Also es geht um beides irgendwie.
Wie hättest du es denn gerne? Also wenn du sagen könntest, okay, Facebook, mach es mal bitte so, das ist meine Idealvorstellung, wie würde das dann aussehen?
Das ist nicht so leicht. Also das sind natürlich große Mengen an Daten und verschiedene Dinge, die da irgendwie in einem Stream zusammenlaufen. Und wahrscheinlich machen die auch einen guten Job, aber das Ergebnis ist halt nicht gut. Ich merke irgendwie an den Leuten, mit denen ich da irgendwie zu tun habe, dass sie das falsch benutzen. Das heißt zum Beispiel Bilder, Alben werden gebündelt immer wieder in der Timeline nach vorne geholt und das verwirrt offenbar einige, weil sie das Album kommentieren und nicht das einzelne Bild. Und solche Detailsachen sind verbesserbar, aber vermutlich ist es bei Facebook einfach nicht irgendwie eine der höchsten Prioritäten, das zu verbessern.
Der Benutzer ist bei Facebook möglicherweise nicht die höchste, ja, möglicherweise, aber nochmal sagen, um das Grundsatzproblem ist ja, dass es so viele Informationen sind, dass Facebook sagt, okay, wir werfen jetzt einen Algorithmus drauf, der rechnet für dich aus, was interessant ist. Prangerst du jetzt an, dass dieser Algorithmus, also dass es generell so einen Algorithmus nicht geben darf, oder sagst du, der muss irgendwie beeinflussbar sein von uns?
Gute Frage. Beides irgendwie auch wieder. Also es ist ja klug, dass es den gibt, weil es klug ist, Informationen zusammenzufassen. Ne? Das Problem ist aber, dass Menschen nicht verstehen, dass sie zusammengefasst werden und wo sie zusammengefasst sind und wie es änderbar ist. Das heißt, ich würde fast sagen, dass es am besten wäre, ein zurück zum ursprünglichen Stream zu gehen, der einfach chronologisch anzeigt, das und das passiert, das und das ist irgendwie daraus resultiert und so, dass es jeder Mensch verstehen kann. Ich kann es irgendwie noch nachvollziehen alles. Aber es ist halt anstrengend. Man muss sich in Facebook einarbeiten und das sollte doch nicht das Ziel von einer Kommunikationsplattform für die ganze Welt sein. Man irgendwie eine Anleitung braucht, das zu benutzen.
Das soll doch Spaß machen. Ist ja sozusagen wenn die Datenschützer bei Facebook meckern, dann sagen sie mir, ja, geh da und dahin, Diaspora oder was es da alles gibt. Gibt es eine Alternative? Also hast du schon im Netz irgendwo irgendwas gesehen, die das richtig machen?
Nee, Quatsch. Es geht ja alles irgendwie in die gleiche Richtung und Facebook ist ja, es wäre ja auch blöd, keinen Facebook-Account zu haben. Also ich bin auch vollkommen froh, dass es den Kram gibt und so weiter und so fort. Und Google Plus ist halt keine Alternative. Wer ist da auch? Und Diaspora hat jemand davon gehört die letzten paar Monaten? Also ich nicht. Das ist ja auch mehr oder weniger so ein Totgeburt gewesen. Und
Okay, da hätte ja sein können, dass du irgendwie eine kleine Plattform, ganz schickes Design und die machen es genau richtig und da könnte man sich wenigstens ein Beispiel nehmen. Aber anscheinend müssen wir einfach noch darauf warten, dass irgendwann mal das jemand so erfindet, dass es wirklich, wirklich benutzbar ist. Ihr könnt euch den ganzen Rant von Marcel auch gerne noch durchlesen. Der ist nämlich in seinem Blog zu finden. Ganz einfach, ist nicht versteckt und den Link dazu gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Shoegaze ist diese Musik, wo die Leute auf der Bühne stehen, auf ihre Schuhe gucken, weil sie schüchtern sind? Nee, weil sie ihre 3000 Gitarren-Effektgeräte ganz genau im Blick haben müssen. Conduits ist das Top of the Hill, ist Netzmusik. Könnt ihr euch runterladen, Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Hier bei Trackback auf Fritz geht es ja des Häufigeren auch um Dinge, die ihr ganz selbstverständlich im Netz kostenlos zu euch nehmt und wo Leute denken, hey, da könnten noch andere Leute für bezahlen. Wir haben heute ausnahmsweise eine gute Nachricht, denn der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat sich mit der Verwertung von Pressetexten im Internet beschäftigt und ihr dürft für euren privaten Gebrauch weiterhin Pressetexte im Netz kostenlos nutzen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken, denn gewerblich soll dafür in Zukunft bezahlt werden. Das ist ein sogenanntes Leistungsschutzrecht, was da kommen soll. Und das hat in der vergangenen Woche im Netz für einen großen Aufschrei gesorgt. Und warum das so ist und was das eigentlich bedeutet, erklärt uns jetzt Philipp Otto von iRights.info. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
So, was genau hat denn da jetzt überhaupt der Koalitionsausschuss in diesem mit diesem Leistungsschutzrecht angedacht?
Also der Koalitionsausschuss hat in der vergangenen Woche am Sonntag im Prinzip nochmal seine Forderung, die er bereits im Koalitionsvertrag zu Beginn der Regierung festgelegt hatte, dass ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden soll. Das Leistungsschutzrecht ist im Prinzip die Forderung nach einem neuen Gesetz, dass dieses verankert werden soll, dass jeder, der im Netz gewerblich auf Artikel von Zeitungsverlagen hinweist, bezahlen muss.
Heißt das jetzt sozusagen, also ganz klar formuliert, Google zeigt in den Suchergebnissen einen Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel und muss dann genau dafür Geld bezahlen?
Genau, das ist eine Regelung, die ist im Prinzip auf Google News abgestimmt, dass das, was bei Google News angezeigt wird, die sogenannten Snippets, das sind Überschriften und anderthalb Sätze, die da angezeigt werden, dass das kostenpflichtig wird. Bislang ist das noch nicht so. Bislang ist das urheberrechtsfrei und es muss auch nichts dafür bezahlt werden. Das eigentliche Problem ist aber, dass es jetzt hier nicht nur um eine Umverteilung zwischen Suchmaschinenanbietern und möglicherweise Verlagsanbietern geht, die Verlagsanbieter so ein bisschen im Blick hatten, sondern das, was mit diesem Gesetz verankert werden soll, das ist viel, viel mehr. Indem man jetzt auf dieses Gewerbliche, die gewerbliche Nutzung abstellt, kommen ganz, ganz viele andere Probleme damit rein. Im Prinzip betrifft das nach unserem Kenntnisstand jetzt, der Gesetzentwurf liegt noch nicht vor, würde das jegliche gewerbliche Nutzung betreffen und gewerblich ist im Urheberrecht sehr weit ausgelegt. Das heißt, dass das beispielsweise sämtliche Unternehmenskommunikation auf Facebook wäre davon betroffen. Beispielsweise wären das auch alle Tweets betroffen, die ein Unternehmen über Twitter verschickt. Also das ist im höchsten Maße unklar aktuell noch, aber auch im höchsten Maße gefährlich, was da angedacht wird.
Die Kritik könnte man jetzt in zwei Punkte zusammenfassen. Der eine ist sozusagen, man macht jetzt dieses Gesetz, dass Snippets bezahlt werden sollen und das kann unvorhergesehene Konsequenzen haben. Und die andere zielt möglicherweise darauf ab, dass man sagt, dass die Idee ist an und für sich auch schon Unsinn. Welche der beiden Kritikpunkte treffen zu?
Im Prinzip sind das vier Kritikpunkte. Oh. Der erste Kritikpunkt ist, es wird faktisch eine Art GZ-Gebühr für Verlagsinhalte eingeführt, für Inhalte, die bislang frei im Netz stehen, wo man nichts bezahlen muss. Der nächste Punkt ist, durch dieses Vorgehen mit dem Leistungsschutzrecht, wo man immer dann im Zweifel eine Erlaubnis vor Veröffentlichung einholen muss, wird die Informationsfreiheit massiv eingeschränkt. Der dritte Punkt ist, das, was du auch gerade schon gesagt hast, ist die kleinsten Teile, die Snippets, dass die unter urheberrechtlichen Schutz gestellt werden, das ist eine große Urheberrechtsverschärfung. Und der vierte Punkt, und der betrifft dann auch wieder alle, es drohen unkalkulierbare jahrelange Rechtsunsicherheiten, da sehr viele Begriffe aller Voraussicht nach erst von Gerichten definiert und erklärt werden müssen, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und solange das nicht der Fall ist und solange Gerichte möglicherweise auch unterschiedliche Entscheidungen treffen, drohen Abmahnwellen und wahnsinnig viel Rechtsunsicherheit. Und das ist das Letzte, was wir in der ganzen Diskussion ums Urheberrecht brauchen.
Um das mal klar zu machen, sozusagen ein Extrembeispiel wäre, ihr schreibt in eurem Blog einen Text, zitiert ein oder zwei Sätze aus einem Zeitungsartikel, verlinkt den, habt aber gleichzeitig einen Flatter-Button in eurem Blog, das heißt, ihr verdient so ein kleines bisschen Geld, könnte möglicherweise dann schon gewerblich sein und ihr müsstet mit einer Abmahnung rechnen. Jetzt könnte man einfach sagen, okay, die großen Suchmaschinen stellen sich einfach hin und sagen dann, naja, wir lassen einfach die Zeitung raus, so, wir nutzen diese Presseerzeugnis einfach nicht mehr und kapseln die Presse komplett ab. Ist das realistisch?
Das ist ein Szenario, das wahrscheinlich niemand der großen Suchmaschinenanbieter zurzeit öffentlich sagen würde, aber es ist nicht unrealistisch. Es gab vor zwei Jahren einen vergleichbaren Streit in Belgien, da hat Google dann die Zeitungsverlage ausgesperrt. Später wieder reingenommen. Aber dieses Szenario ist durchaus nicht unrealistisch. Und ich, wenn ich Google wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das einfach mal machen würde. Weil das, was wir von Google wissen, das hat der Unternehmenssprecher Bremer von Google gestern auch nochmal in Deutschlandfunk gesagt, Google schickt jede Minute 100.000 Verweise auf die Webseiten der Verlage. Das sind 100.000 Leser pro Minute, die die Verlage von Google bekommen. Die Wertschöpfung muss meiner Ansicht nach dann dort auf den Verlagsseiten stattfinden, weil dort lesen die Nutzer die Artikel und dort können die Verlage Werbung schalten, können Angebote schaffen, für die die Nutzer bezahlen etc.
Das eigentliche Problem scheint also zu sein, dass die Verlage immer noch keine Ahnung haben, wie sie im Internet Geld verdienen sollen. Möglicherweise verabschieden sie sich demnächst auch aus dem Google-Suchindex. Und warum das so ist, hat uns Philipp Otto von allreiz.info gerade erklärt. Vielen Dank. We'll be right back. Das deutsche Netlabel Broke hat sich schon öfter als prima Anlaufstelle in Sachen Elektro empfohlen. Und auch mit der neuen Platte Cake and Communism von Landschall arbeiten sie nicht gegen diesen Ruf. Das ist nämlich sehr feiner Elektro, der aber gar kein Elektro ist. Denn sie haben zwar erst mit Programmen angefangen, aber arbeiten mittlerweile komplett mit analogem Equipment. Den Computer nehmen sie nur noch zum Aufnehmen, also quasi analoge elektronische Musik. Und gehört von Landschall haben wir gerade Robotic Sex on Mars Does Not Taste Like Sweet Summer. Wenn euch der Tracknamen zu lang war, im Blog zur Sendung steht er nochmal komplett und da gibt es auch den Link zum Runterladen.
Trackback.
Mit Markus Richter, der schon lange kein Fremdwörterbuch mehr gelesen hat. Hallo und guten Abend.
Unter den Steinen explodiert das Intendantenhaus. Frauen legen ihre Hand nervös auf den gespannten Bauch. Kernfusion, Physiker und hinter mir steht Robinson. 80 Meter Fallschirmsprung, Helmut Kohl aus Boeing Bonn. Steck mir die Pille bitte tief in meinen Rachen rein. Kinder fälschen ihre Signatur auf meinem Waffenschein. Sicherheit fordert ein Militär und Panzer. Fallschirmsprung, überlebt, Helmut Kohl wird Kanzler. Töchter plakatieren mit dir die Innenstadt. Mutter will den Königssohn, außen stark und innen satt. Ich, du, er, sie und es spielen heute Privatpersonen. Fall nicht um, fang mich auf, du und ich wie Vater, Sohn. Ich finanziere mit meiner Niere euer Transplantat. Deine Party kostet viel, doch leider ist kein Tanz am Start. Neben dir im Atelier stehen die Galeristen. Sie verstauen gegen Geld Illusionen Kisten. Explodiert das Intendantenhaus. Funktionäre klatschen und sortieren die Verwandten aus. Wir sind hier, ihr seid dort, das sind die Verträge. Ursache Phantomschmerz, Diagnose Säge. Mal mir ein Bild von Helmut Kohl und lass die Farben aus. Häng es an die Wand und schick das Kind an heißen Tagen raus. Gestern schon, heute auch, sehen es die Guten ein. Nach dem Stich ins Herzen muss das Ganze krass am Bluten sein.
Aber die Meinung stimmt halt nicht.
Helmut Kohl von Susanne Blech. Und wie gesagt, morgen gibt es sie bei Unsigned live zu hören. Und hier ist es schon echt richtig krass spät und allerhöchste Zeit für
Fritz Trackback. Blogger privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Woche jemanden vorstellen, der im Internet sein Unwesen treibt. Und wir legen das auch nicht selber fest, wer da kommt, sondern fragen mal, du sag doch mal, empfiehl doch mal jemand für die nächste Sendung. Und in der letzten Folge war Barbara von der Sigmaringer Straße 1, so ein Auktionsblock hier über so ein Künstlerhaus in Berlin, Unternehmerinnenhaus hier in Berlin, und hat Kübra Gümüşay empfohlen mit den Worten, das sei eine muslimische Feministin und sie würde sehr interessant bloggen. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören, wie das dann klingt. Hallo und guten Abend.
Hallo, freut mich.
So, jetzt muss ich erstmal fragen, ist das für dich eigentlich dann schon so ein Label, was immer mitgeliefert wird, muslimische Feministin?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das Label mit eher wird mitgeliefert in so feministischen Kreisen, die sich der Thematik bewusst sind. Ich glaube, die meisten Leser sehen in meinem Blog eher eine Muslimin, die generell schreibt. Aber ich label mich auch selber als Feministin und wiederverwendet wird es aber meistens auch nur von anderen Feministinnen.
Okay, das heißt, du fühlst dich nicht sozusagen also eingeschränkt ist.
Ja, also ich beschreibe mich auch selber damit und finde das eigentlich auch gar nicht so, also finde, das passt zu mir, weil ich denke, dass man sozusagen, oder was ich wichtig finde, ist, dass man als muslimische Frau auch emanzipiert ist und nach außen hin auftritt, selbstbestimmt ist und selber denkt und selbstbestimmt handelt. Und ich glaube, dass das jetzt gut zusammenpasst mit dem Feminismus, den ich in Deutschland erlebe, wo ich mich mit sehr gut verbinden kann. Deshalb fühle ich mich als muslimische Feministin.
Okay. Selber denken, das wäre was, das möchte man auch noch mehreren Leuten sagen, dass es eigentlich eine gute Idee ist. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nicht heute Abend klären. Du hast in einem Blog geschrieben als letztes über den Polizeikalender, der für viel Aufsehen gesorgt hat, wo es rassistische Bilder drin gab. Jetzt frage ich mich gerade, das habe ich mich die ganze Zeit bei der Diskussion gefragt, und weil du drüber geblockt hast, musst du mir jetzt die Frage beantworten. Ist es denn eigentlich sinnvoll, diese Bilder dann zu verlinken oder sogar im eigenen Blog zu zeigen?
Also es ist bei mir auch so, dass ich manchmal sehr, sehr schlimme Kommentare bekomme, die extrem ketzerisch sind und unter der Gürtellinie. Und da überlege ich auch, soll ich löschen oder soll ich das da lassen? Sollen Menschen sehen, dass es so etwas gibt, oder soll ich denen das vorenthalten? Und ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Ich habe mich lange Zeit dafür entschlossen, das immer zu zeigen, habe dann aber irgendwann gemerkt, das zerstört meinen Blog, das zerstört die ganze Atmosphäre, die Kunst, und habe dann eine Zeit lang Kommentare ganz abgestellt. Und ähnlich ist es auch mit diesen Bildern. Da habe ich für mich dann gesagt, es ist wichtig, dass man weiß, dass es solche Menschen gibt in Deutschland, die solche Dinge zeichnen. Jetzt unabhängig davon gibt es ja noch eine Diskussion, ob das wirklich ein Polizeikalender war oder nicht. Aber es gibt solche Zeichnungen, es gibt Menschen, die so denken, und das ist also ein Thema. Wir müssen darüber sprechen. Ich glaube, wenn man sie nicht zeigt, wenn man solche Kommentare immer löschen würde, dann würde man eigentlich auch Facetten in Deutschland unterdrücken, über die man eigentlich sprechen müsste.
Kommen wir zu einer ganz anderen Sache in deinem Blog, denn im selben Artikel liest man auch etwas, das, als du diesen Kalender gesehen hast, dachte so, also eigentlich so Deutschland, da willst du nicht hin zurück, und entnimmt dann, so schreibst du in eigenen Worten, dass du in einer wunderbaren kleinen Blase in Oxford lebst. Was genau machst du da und warum ist es wunderbar?
Also ich lebe in Oxford in einem Kreis von Menschen, die unglaublich kosmopolitisch, tolerant und offen sind, und da ist es überhaupt kein Problem, wer ich bin, und ich werde gar nicht auf meinen Kopftuch angesprochen, und es geht vielmehr darum, was ich sage, wie ich handle, und werde danach, wenn überhaupt, bewertet. Und das ist für mich ein unglaublicher Befreiungsschlag auch, sich nicht ständig rechtfertigen zu müssen, auch als Mensch erstmal wahrgenommen zu werden, und diese Erfahrung, die misse ich in vielen Teilen Deutschlands einfach, und deshalb lebe ich dort in so einer kleinen Blase tatsächlich, weil ich weiß, woanders in England sieht das nicht so aus, und deshalb bin ich mir halt auch dessen bewusst und weiß auch, dass ich eigentlich nicht lange in dieser Blase leben darf, weil man dann eigentlich an der Realität vorbeilebt. Was ich in Oxford mache, ist, ich schreibe derzeit an einem Jugendsachbuch zum Thema Integration und Migration und schreibe halt weiter meine Kolumnen, arbeite weiterhin und habe verschiedene Projekte gerade am Laufen, unter anderem ein muslimisches Graphic Novel, und genau, das ist so,
aber,
was ich dort mache.
Ich verstehe das richtig, sagen, du fühlst dich da sehr wohl, willst aber trotzdem da raus.
Ja, weil ich es eigentlich unverantwortlich finde, wenn man wenn man die Schwierigkeiten, die man im Leben erlebt hat, überwindet und dann aber sich gar nicht mehr darum bemüht, dass andere Menschen es leichter haben, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Denn wenn ich es sozusagen geschafft habe, bestimmte Diskriminierungserfahrungen nicht zu nah an mich herantreten zu lassen, dann ist es ein Schritt, den viele nicht gehen, und ich muss oder sehe mich in der Verantwortung, anderen zu helfen, damit umzugehen oder generell zu verhindern, dass es noch mehr Diskriminierungserfahrungen im Allgemeinen gibt.
Du meinst aber, du kannst diese Arbeit nur leisten, wenn du nicht selber in so einer Wohlfühlwelt lebst.
Ich glaube, dass man vielleicht irgendwann den Sinn dafür verliert. Also man kennt das ja von Wissenschaftlern, die dann in ihrem Elfenbeinturm leben und auch in einer Blase sozusagen leben und den Realitätsbezug verlieren. Und ich glaube, dass man den Ernst der Thematik manchmal, also in meinem Fall ist Rassismus und des Sexismus, vielleicht nicht so sehr bemerkt oder nicht so sehr fühlt, wenn man ihr fernbleibt.
Oh, das klingt aber ehrlich gesagt hart, aber auch respekteinflößend. Verzeih mir trotzdem, dass ich noch auf ein ganz anderes, etwas leichteres Thema zu sprechen kommen möchte. Und zwar scheinst du jemand zu sein, der nicht mehr Windows benutzt seit einiger Zeit. Und ich habe in einem Blog ein Lobgesang, also ein Trauergesang auf das Malprogramm Paint gefunden, was ja nun wirklich das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann. Warum genau ist das so toll?
Die Sache ist, ich habe damals gelernt, mit Paint unglaublich tolle Sachen zu machen, habe dann so Bilderchen gemacht und also mit den kleinen und wenigen Mitteln, die ich hatte, habe ich mich zu einer Künstlerin sozusagen selbst erkoren, die Kunstwerke erschaffen hat mit den Eimern und den Pinseln und den Sprühpünktchen, die es bei Paint gibt, und habe mich dann auch selber Paint-Profi genannt. Als ich dann drüber gewechselt bin, dann zu einem Mac, wo es dann dieses Programm nicht mehr gab, wusste ich plötzlich nicht mehr, wie ich diese Bilder machen soll, und habe mich in meiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt gefühlt und hatte aber auch nicht mehr die Lust und die Zeit und überhaupt den Willen, dieses komplizierte Photoshop zu lernen, was ich wahrscheinlich irgendwann tun werde, um trotzdem meinem künstlerischen Drang nachzugehen.
Das hört sich für mich ein bisschen so an, wie ich habe gelernt, mit einem 10-Kilo-Hammer feine Kirschkerne zu ziselieren, und dann hat man ihn mir weggenommen. Aber gut, so Sachen gibt es. Ich möchte an dieser Stelle zur Kurzfragerunde kommen. Die funktioniert so, ich stelle dich vor Alternativen, du entscheidest dich für einen oder sagst, dass du keinen Bock drauf hast. Bist du bereit?
Jo.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Twitter-Accounts betreibst du denn?
Einen Twitter-Account.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Weder noch.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Keine Ahnung.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Ich bin überrascht, was ich früher gedacht habe, und sehr glücklich, dass das nicht zu peinlich ist.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner anmachst?
Mein Google Reader mit den verschiedenen Blogs, die ich verfolge.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Netztreiber, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen wollen?
Ich habe dich ja schon vorher vorgewarnt, dass ich da 3 Vorschläge habe.
Um Gottes Willen, der Reihe nach. Der erste.
Der erste Vorschlag. Nadine Lantz mit medienelite.de. Sie schreibt wunderbare Einträge über Critical Whiteness und Rassismus und Antirassismus. Dann Lieselotte, also der Blog heißt Und das meint Lieselotte. Die Adresse ist und-das-meint-lieselotte.blogspot.com. Das ist eine Muslimin, die eine Tochter hat, die sie Lieselotte nennt im Internet und anonym bloggt und viele schöne Geschichten schreibt über Menschen, die sie trifft, und tolle Geschichten, von denen man normalerweise gar nicht hören würde. Und zuletzt, ich lese auch sehr gerne Modeblogs, allerdings solche, die Mode reflektieren und versuchen da mit einem gewissen politischen und ethischen Bewusstsein heranzugehen. Und zwar ist es der Blog Pandafuck von Vanessa, und die Adresse ist thepandafck.de.
Oh mein Gott, reichhaltige Auswahl. Wir werden das alles angucken und dann ganz genau an den Start bringen, wenn wir nächste Woche hier einladen wollen. Letzte Frage, allerwichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Ob ich gerne blogge.
Bloggst du denn gerne?
Unglaublich gerne, weil man sehr viel Möglichkeit dann hat, nachzudenken, zu reflektieren und so kleine intellektuelle Auswüchse präsentieren kann, die dann auch noch kommentiert werden und man dann noch feinere und wichtigere Gedanken entwickelt. Und Blogs sind überhaupt das Beste, um innovative Gedanken zu entwickeln.
Sehr schön. Und das könnt ihr euch gerne auch selber durchlesen. Das Blog von Kybra gibt es natürlich als Link im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ich muss mich jetzt hier schnell vom Acker machen, denn gleich gibt es hier ein Radiokonzert von den Jezebels. Falls ihr da kein Ticket abgegriffen habt, könnt ihr das hier live verfolgen. Vorher noch ein ganz kurzer Song, der ist auch Netzmusik, kommt von Comfort Fit, heißt The Hunt. Und ich sage nur noch, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen. Und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
Yeah.
Ein Podcast von fritz.de.